Deutschlandfunk aus Kultur- und Sozialwissenschaften.
1968, das war das berühmte Jahr, in dem vor allem die Jugend gegen den Vietnamkrieg protestierte und gegen den Muff von 1000 Jahren unter den Talaren von Staatsbediensteten. Aber es war nicht nur die Zeit der Studentenproteste in Berlin oder München mit Rudi Dutschke und der Kommune 1. Neue Werte wie Mitbestimmung, sexuelle Befreiung und Emanzipation wurden auch fern der Metropolen diskutiert und gelebt. Viele Studierende an den Universitäten kamen aus ländlichen Gebieten oder Kleinstädten und transportierten die neuen Ideen in die Provinz. Und die 68er-Proteste, das haben Wissenschaftler jetzt erforscht, waren nicht nur ein Aufbegehren der Intellektuellen. Auch die Jugend auf dem Lande suchte nach demokratischeren Perspektiven für ihr Leben. Auszubildende ließen sich anstecken von den Protesten und mischten zum Beispiel die Gewerkschaften auf. Ursula Storost hat mit Historikerinnen und Historikern gesprochen, die in einem gerade erschienenen Sammelband die Aus- und Nachwirkungen der Jugendrevolte jenseits der Großstädte untersucht haben.
Aufgewachsen auf dem Lande in einem kleinen Ort. Ich glaube, ich war so lange nicht mehr dort, denn zwischen Kartoffeln und Blumenkohl fühle ich mich heute nicht mehr wohl.
Sang der Liedermacher Hannes Wader 1971. Dass sich das Landleben weiterhin nur zwischen Kartoffeln und Blumenkohl abspielte, die Menschen auf dem Land im Dornröschenschlaf der altbackenen Welt verharrten, kann man heute widerlegen, sagt die Historikerin Dr. Lou Segers. Mehr als 50 Jahre nach 1968 fragten sich Wissenschaftler, wie die Menschen in der Provinz eigentlich mit den Protesten umgingen.
Man dachte ja bisher, also 1968, das war vor allen Dingen die Studentenrevolte in den Großstädten und da sind die Akteure und die Akteurinnen. Aber man hat eigentlich wenig geguckt, zum einen, wo kamen die überhaupt her, diese Akteurinnen und Akteure. Und man muss ja sagen, mit der Bildungsreform Ende der 60er Jahre haben ja immer mehr junge Menschen studiert und die kamen vielfach vom Lande und sind dann in die Städte gegangen und sind aber auch von den Städten wieder zurückgegangen.
Die Privatdozentin an der Universität Hamburg und Geschäftsführerin des Verbandes Schaumburger Landschaft hat erforscht, wie die seinerzeit revolutionären Ideen aufs Land kamen.
Also wenn man zum Beispiel an Lehrer denkt und ähnliche Berufsgruppen, die dann am lokalen Gymnasium eine Stelle bekommen haben, aber natürlich bestimmte Ideen auch mitgebracht haben.
Lou Segers, Herausgeberin des Buches 1968, Die gesellschaftlichen Nachwirkungen auf dem Lande, verweist auf den Strukturwandel der 1960er Jahre, der nicht nur die Großstädte erfasst hatte.
Also dadurch, dass der Agrarsektor zurückging, dass Dienstleistungsberufe zugenommen haben, dass mehr Frauen Teilzeitarbeit oder auch ganz gearbeitet haben, dass eben eine Medialisierung vonstatten ging, dass die Leute mobiler geworden sind, dass Kleinstädte zum Teil auch so Suburbanisierungsprozesse durchlaufen haben. Das heißt, dass neue Familien zugezogen sind. Ich will damit sagen, dass der ländliche Raum eben nicht statisch war, wie man lange Zeit angenommen hat, sondern ebenfalls hochdynamisch.
Vor allem die gerade entstandenen Massenmedien hätten einen großen Einfluss darauf gehabt, dass neue Ideen bis in den letzten Winkel der Bundesrepublik drangen, sagt der Historiker Dr. Detlef Siegfried, Professor an der Universität Kopenhagen. Das freie Leben der Kommune 1 flimmerte über die Fernsehschirme und erregte Empörung, Aufsehen und Interesse, vor allem bei jungen Menschen. Die damalige Fanpost an die Kommunarden ist heute im Hamburger Institut für Sozialforschung archiviert.
Und diese Post stammt zu einem sehr großen Teil aus ländlichen Gebieten, wo also total klar wird, da sitzen einzelne Individuen oder kleine Freundesgruppen irgendwo in der Provinz und haben über die Medien über diese Kommune gehört und interessieren sich dafür und schreiben jetzt an die und wollen Ratschläge, wie man überhaupt eine Kommune aufbaut, was ist das eigentlich, wie funktioniert der Alltag. Sie wollen Prospekte darüber haben.
Linke Zeitschriften wie Pardon oder Konkret kamen auf den Markt und wurden von vielen abonniert. Von solchen, so Detlef Siegfried, die sich eingeengt fühlten und die bestehenden Verhältnisse verändern wollten, auch auf dem Lande.
Von diesen Zeitschriften ist also doch ein relativ großer Teil, wird gerade in den kleinen Ortschaften von unter 5000 Einwohnern gelesen, was nochmal zeigt, wie stark dieser Orientierungsbedarf gerade auf dem Lande ist, wie sehr man sich aber auch synchronisiert mit dem, was überregional vonstatten geht.
Während junge Leute aus der ganzen Republik in Berlin, Frankfurt oder München durch die Straßen liefen, gegen den Vietnamkrieg und das Establishment protestierten, gegen die auf Ausbeutung und sozialer Ungerechtigkeit basierende Wirtschaftsordnung und die Unterjochung der Länder der Dritten Welt, galt der ländliche Raum per Definition lange als ein Ort der Rückständigkeit, sagt Detlef Siegfried.
Theodor Adorno ist ja sozusagen einer der bekanntesten Kritiker der Verhältnisse auf dem Lande gewesen. Er sprach in den 60er Jahren davon, dass eine Entprovinzialisierung des Plattenlandes nötig sei. Er sprach auch mal von einer Entbarbarisierung des Plattenlandes und stellte sich vor, 1966 war das, als die NPD, also von einem Wahlsieg zum nächsten Fortschritt, er stellte sich vor, dass man mobile Einsatzkolonnen von Freiwilligen bilden sollte, die also auf dem Plattenlande dafür sorgen, dass man da überhaupt mal den Standard des liberalen Denkens aus dem 19. Jahrhundert einführen müsste.
Für eine solche Einschätzung, so der Historiker Dr. Knut Andresen, gibt es tatsächlich gute Gründe. Der Privatdozent an der Universität Hamburg und Mitarbeiter der Hamburger Forschungsstelle für Zeitgeschichte hat sich mit der Lehrlingsbewegung und Gewerkschaftsjugend Ende der 60er Jahre beschäftigt. Lehrjahre waren damals auch in der Großstadt keine Herrenjahre, sagt er, aber auf dem Land waren die Repressalien doch erheblich stärker.
Der Geselle durfte rauchen, der Lehrling nicht. Lange Haare bei männlichen Jugendlichen, lässigere Kleidung bei Männern wie Frauen, Minirock, aber eben auch Jeans und andere, diese Abkehr vom Anzug.
Insbesondere in Kleinstädten forderten junge Leute Freiheit von Konventionen. Viele von ihnen waren gewerkschaftlich organisiert. Die älteren Gewerkschafter in den eigenen Betrieben unterstützten sie allerdings nicht, sagt Knut Andresen.
Weil die auch lange Haare falsch fanden. Sie fanden auch die lässige Kleidung schwierig. Und ein Kennzeichen der Lehrlingsbewegung war natürlich, dass man versuchte, diese Alltagskonflikte zu politisieren. Und ein schönes Beispiel fand ich eine Uelzener Lehrlingszeitung aus 1970, wo es einen Konflikt mit einem Handwerksmeister gab, der seine Lehrlinge zum Friseur schickte und sagte, ihr müsst euch die Haare schneiden lassen, sonst dürft ihr hier nicht arbeiten. Und in dieser Zeitung wird argumentiert, wir dürfen unseren Protest nicht gegen diesen Handwerksmeister richten, sondern wir müssen den Protest gegen die Handwerkskammer richten, weil die gewissermaßen als Vertreter der kapitalistischen Gesellschaft ihn dazu bringen, sich so zu verhalten.
Generationskonflikte wurden auch auf dem Land als politische Konflikte gedeutet. Unterdrückung der Individualität, nicht nur als Verhalten der Eltern oder des Arbeitgebers interpretiert, sondern als Folge des Kapitalismus. Erstmals seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs wurden Arbeitsbedingungen grundsätzlich hinterfragt.
Das war ein wichtiges Element bei dieser Radikalisierung, auch in der Gewerkschaftsjugend, dass man sagte, das ist kein Konflikt zwischen den Generationen, schon gar nicht in der Arbeiterschaft, sondern es ist ein Konflikt gewissermaßen, weil hier die schlechten Bedingungen sich auf die Leute auswirken, auf die älteren Arbeiter. Deswegen sind die so mürrisch, deswegen sind die gegen neue jugendkulturelle Formen.
Massive Kritik am System lehnten die meisten älteren Arbeiter und auch die Gewerkschaftsfunktionäre ab. Wenn junge Leute für bessere Arbeitsbedingungen kämpften und für den Betriebsrat kandidierten, war das gut. Aber radikale Forderungen der Jungen waren nicht wohlgelitten. Eine schwierige Situation, gerade für die engagierten jungen Leute, die etwas verändern wollten.
Ein Teil geht in die Gewerkschaften, ein Teil wendet sich aber aus Enttäuschung von den Gewerkschaften ab. Und das kam eben auch häufiger vor, dass in Ostfriesland der DGB-Kreisjugendausschuss 1970 ganz viel Aktivitäten entfaltet. Das ist der DGB-Kreisleitung zu viel. Sie lösen dann diesen Jugendausschuss auf.
1968er Ideen auf dem Land, das war eben ein Spagat, sagt die Historikerin Lou Segers. Sie hat für ihre Forschungen Menschen interviewt, die Anfang der 70er Jahre nach neuen Lebensformen suchten. Auf dem Land. Den Neubürgern, die Häuser aufbauten und Jugendzentren organisierten, zollten viele alteingesessene Respekt. Demzufolge wurden auch ihre neuen Ideen nicht in Bausch und Bogen abgelehnt, zumal man manche Forderungen durchaus aus den ortseigenen Heimatvereinen kannte, Beispiel Naturschutz. Der hieß bei den 68ern Umweltschutz und war im Interesse der Landbevölkerung. Da, sagt Lou Segers, zog man an einem Strang, zum Beispiel bei den Protesten gegen das Kernkraftwerk Brockdorf.
Dieses breite Bündnis von konservativen Bauern bis hin zu städtischen Akteuren der Umweltbewegung, die da auf einmal gemeinsam eben agiert haben. Und ich glaube auch, dass das ein ganz wichtiger Zeitgeistfaktor auch gewesen ist. Es ging, glaube ich, schon darum, wie wollen wir eigentlich leben.
Ursula Storost berichtete über den Kampf zwischen neuer Freiheit und alten Traditionen, der 1968 nicht nur die Jugend in den Großstädten bewegte. Mehr dazu lässt sich nachlesen im von Lou Segers herausgegebenen Sammelband 1968 – Gesellschaftliche Nachwirkungen auf dem Lande, der gerade im Wallstein Verlag erschienen ist.